Wir befinden uns im Römerbrief, Kapitel 13, in dem Bereich, wo uns der Herr aufzeigt, wie wir uns gegenüber unserer Obrigkeit zu verhalten haben. Sie zeigt uns die Autorität der Obrigkeit, die von Gott eingesetzt ist, über die Gott wacht, die Gottes Dienerin ist und der Obrigkeit sollten wir uns unterordnen. Und letztes Mal waren wir stehen geblieben im Vers 4. Ich möchte diesen Vers nochmal lesen, denn das ist auch der Vers, der uns heute als Predigttext dienen soll. Vers 4. Denn sie ist Gottes Dienerin zu deinem Besten, übersetzt Schlachter. Tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Gottes Dienerin ist sie, eine Rächerin zum Zorngericht, an dem der Böses tut. Also, das war der fünfte Grund, warum wir der Obrigkeit untertan sein sollen. Und Gott sagt, wir sollen der Obrigkeit untertan sein, weil sie Gottes Dienerin ist. Dir zum Guten, dir zu gut. Aus diesem Grund sollst du dich unterordnen. Wir betrachteten, okay, was bedeutet das dir zu gut? Wie kann es dir zu gut sein von dieser Obrigkeit, die vielleicht Gott ablehnt, die Gesetze erstellt, die wie zum Beispiel die Verkündigung des Wortes Gottes hemmen oder verbieten? Und wir gaben die Antwort, es heißt dir zu gut und als allererstes lassen wir das so stehen, ob wir es verstehen oder nicht. Ich möchte uns diesbezüglich noch an etwas erinnern. Wisst ihr, wo Paulus und Barnabas gerufen wurden, das Evangelium zu verkündigen? So heißt es auf ihrer zweiten Missionsreise, da war es dann schon Silas, nicht mehr Barnabas. Vielleicht habt ihr es euch noch nie so bewusst geworden. In Apostelgeschichte 16, Vers 6, da heißt es, sie durchzogen aber Phrygien und die ganze Gegend dort, die ganze Landschaft, nachdem sie von dem Heiligen Geist verhindert worden waren, das Wort in Asien zu verkündigen. Also hier sind Missionare unterwegs, ausgesandt von Gott. Und hier heißt es tatsächlich, der Heilige Geist, Gott hat ihnen gehindert, Gott hat es ihnen verboten, das Wort Gottes in einem bestimmten Gebiet zu verkündigen, sondern sie sollten in ein anderes gehen. Ich möchte damit einfach nur nochmal aufzeigen, wir können Gottes Wege nicht immer oder oft nicht verstehen. Genauso wie in dieser Situation, in diesem Anliegen, das genannt wurde, wo die Mutter von diesen fünf Kindern auch an Krebs krank daliegt. Können wir das erklären? Können wir der Mutter sagen, das ist okay, das wird schon alles wieder? Es gibt Dinge in unserem Leben, die sind schwer und die können wir nicht erklären. Und wir tun gut daran, dass wir uns beugen und sagen, Herr, es ist unbegreiflich, aber wir beugen uns. Du hast gesagt, es ist gut für irgendwas. Okay, also dir zum Gut bedeutet aber auch, dass die Obrigkeit Gesetze erstellt, die dir zum Guten sind. Warum? Weil Gott geboten hat, wie diese Ordnungen sein sollten, und zwar, dass sie richterlich über das Land wachen sollen in Gerechtigkeit, ja, dass die Urteile in Gerechtigkeit ohne Ansehen der Person sein sollen und sofort ausgeführt werden sollen. Und ich möchte da noch ein Beispiel hinzufügen über ein gerechtes Urteil. Im zweiten Buch Mose, Kapitel 22, finden wir ein Beispiel. Da sagt Gott, hört mal zu, lieben Leute, wenn ein Dieb ertappt wird in der Nacht, wenn ein Dieb irgendwo einbricht und stiehlt und wenn er dabei ums Leben kommt, das heißt, die Leute, die da sind, wenn er erwischt wird, sie wehren sich und der Dieb kommt ums Leben, dann gibt es kein Urteil für diejenigen, die diesen Dieb getötet haben. Es ist in diesem Geschehen kein Mord. Wenn aber der Dieb entkommen ist, und ich lese mal diese Stelle, 2. Buch Mose 22, Vers 1, wird ein Dieb beim Einbruch ertappt und geschlagen, so dass er stirbt, so hat man keine Blutschuld. Ist aber die Sonne über ihm aufgegangen, so hat man Blutschuld. Der Dieb soll Ersatz leisten. Hat er aber nichts, so verkauft man ihn um den Wert des Gestohlenen. Also ist er entkommen und dann wird er irgendwann mal nach seinem Entkommen, wird er gefasst, wird er gefunden, wird er gestellt. So darf er nicht getötet werden. So darf ihm erstmal nichts zuleide geschehen. Er muss vor den Richterstuhl gebracht werden und er muss Ersatz leisten. Also dann wäre das Mord. Es darf, wenn es am Ort des Geschehens nachts wäre, dann ist es keine Mordtat. Dann ist es Wehr, dann ist es Verteidigung des eigenen Besitzes. Wenn er aber damit entkommen ist, dann muss er Ersatz leisten. Und die Schrift macht deutlich, dann soll er das doppelt bezahlen. Das, was gestohlen wurde, muss doppelt ersetzt werden. Könnt ihr euch erinnern an Zachäus, als er zu Christus gefunden hat, als sein Herz neu wurde? Was sagt er? Augenblicklich. Herr, die Hälfte meines Besitzes werde ich den Armen geben. Und wem ich etwas Unrechtes geraubt habe, dem werde ich es nicht zweifach, also vierfach werde ich es wiedergeben. Das Gesetz verlangte zweifach. Ja. Dieser Mann, überwältigt von der Rettung, von der Erlösung Jesu, sagt, ich werde vierfach wiedergeben, dem, wem ich etwas gestohlen habe. Also, warum sagt die Schrift, wir sollen uns unterordnen? Es ist Gottes Dienerin dir zum Guten, weil die Gesetze, die sie ausüben soll im Land, gerecht sein sollen, also die Urteile gerecht, die Urteile sollen ohne Ansehen der Person und so fort sein. Aus diesem Grund sollen wir uns unterordnen. Weiter. Wenn du aber das Böse tust, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst, denn sie ist Gottes Dienerin. Eine Rächerin zur Strafe für das oder für die, die Böses tun. Und hier gingen wir darauf ein, um aufzuzeigen, sie, Gottes Dienerin, trägt das Schwert nicht umsonst. Also als Gottes Dienerin soll sie das Schwert gebrauchen und zwar zur Rache für diejenigen, die Böses tun. Und wir haben uns angeguckt, wie dieses aussieht, das Schwert tragen von der Regierung als Rächerin für die, die Böses tut. Und zwar im Fall eines jeden Einzelnen, im Fall eines einzelnen Bürgers. Wie sieht diese Aussage aus? Sie trägt das Schwert nicht umsonst. Und da ging es um Todesstrafen. Sind Todesstrafen biblisch? Sind Todesstrafen gerecht? Sind sie richtig? Und wir haben die Frage beantwortet, dieser Text hier sagt ganz klar und deutlich, dass die Obrigkeit zu fürchten ist, weil Gott ihr das Schwert in die Hand gegeben hat, damit sie das Schwert ausübt, und zwar in einer Form der Hinrichtung für diejenigen, die es verdient haben. Was bedeutet, dass die Obrigkeit das Schwert trägt? In einem ausgedehnten Begriff, und zwar jetzt nicht nur im persönlichen Leben von einzelnen Leuten, von einzelnen Verbrechern, sondern in einem großen Verbrechen. Wie sieht es aus zum Beispiel mit Krieg? Ist es gerechtfertigt? Ist es erlaubt für eine Regierung, Krieg zu führen? Und ich denke, dieser Text, der uns hier Aufschluss gibt und sagt, die Regierung trägt das Schwert nicht umsonst, zeigt auch das auf. Und wir werden das mit vielen Bibelstellen begründen und sehen, was Gott dazu sagt, ob die Regierung Krieg führen soll oder darf. Ich wurde letztes Mal darauf angesprochen, ja, vielleicht sollte man noch hinzufügen und sagen, was ist, wenn die Regierung diese Gesetze Gottes nicht befolgt? Was passiert? Dazu möchte ich am Ende kommen. Ich hoffe, dass ich das heute schaffe. Also, Wie sieht es aus? Ist es erlaubt für die Regierung, Krieg zu führen? Und ich denke, da sind erstmal viele Argumente, die uns jetzt aufkommen. Es ist logisch, weil wenn wir uns mit Krieg befassen und überlegen, wie viel Elend, Not es bringt, da ist es nicht nur eine einzelne Person, die vielleicht stirbt und 5 Kinder hinterlässt. Dann sind es Hunderte, da sind es Tausende, die in diese Not getrieben werden. Ist es wirklich möglich, dass Gott hier sagt, dass der Regierung das Schwert von Gott gegeben ist, damit sie das ausübt? Was ist denn mit den 10 Geboten? Und du denkst, du sollst nicht töten. Das ist doch ein ganz klarer Fall. Du sollst nicht töten, das versteht jedes Kind. Vom Hebräischen und der Bedeutung ist es sehr falsch übersetzt worden. Es heißt nämlich, du sollst nicht morden. Und das ist ein großer Unterschied. Du sollst nicht morden bedeutet, dass du kein unschuldiges Blut vergießen sollst. Dass du nicht mit Absicht töten sollst. Aber wäre der Krieg nicht genau dieser Fall? Nein, wäre es nicht. Und ich möchte euch aufzeigen, guckt mal in 4. Buch Mose, Kapitel 35, Vers 33. Und ihr sollt das Land nicht entweihen, sagt Gott, in dem ihr euch befindet. Also wir wohnen auch in einem Land, wir befinden uns in einem Land und Gott ruft zu unserer Regierung, zu uns auf, ihr sollt das Land nicht entweihen, denn das Blut entweiht das Land. Also wenn einfach jemand gemordet wird, wenn unschuldiges Blut fließt, heißt es, denn das Blut entweiht das Land und für das Land kann keine Sühnung erwirkt werden wegen des Blutes, das darin vergossen worden ist, außer durch das Blut dessen, der es vergossen hat. Die einzigste Möglichkeit, Sühnung für ein Land zu schaffen, ist dadurch, wenn der Mörder gerecht wird, also dass Gerechtigkeit geschieht. Es muss also der Mörder sterben. In 1. Buch Mose, Kapitel 9, Vers 6. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden, denn der Grund ist, im Bilde Gottes hat er den Menschen gemacht. Okay, vielleicht sagst du, nee, das Argument ist noch nicht genug. Das kann man nicht rechtfertigen. So viel Blut vergießen, das ist unmöglich. Wisst ihr, niemand, der stirbt, stirbt, weil er unschuldig ist. Weil dieses Argument liegt bei uns tief im Herzen. Wenn wir sehen, wenn ein Land durch einen Krieg überrascht wird oder auch nicht überrascht wird, dann denken wir gerade an die, die unschuldig sind. Wir denken an Frauen, an Kinder, an diejenigen, die nichts damit zu tun haben. Da sterben unschuldige Leute. Sind sie wirklich unschuldig? Ist jemand unschuldig? In Römer 6, Vers 23 sagt Gott, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Der Lohn jeder Sünde ist der Tod. Ist jemand unschuldig? Ist jemand da, der nicht gesündigt hat? Sein gerechter Lohn wäre der Tod. Sowieso. Jesus sagt zu dem Mann, der ihm begegnet und das ewige Leben sucht und ihn anspricht, guter Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben? Antwortet Jesus, wer ist gut? Niemand ist gut. Und zurück zu dieser Frage, also wenn niemand gut ist, dann spricht Jesus hier alle schuldig. Sie sind alle schuldig. Könnt ihr euch erinnern, Jesus ist unterwegs mit seinen Jüngern in Lukas 13, und da heißt es so von Vers 1, es waren aber zur selben Zeit etliche eingetroffen zu Jesus, die ihm von den Galiläern berichtet, deren Blut Pilatus mit ihren Opfern vermischt hatte. Stellt euch vor, hier kommen Menschen zum Opfern in den Tempel und hier kommt dieser grausame Pilatus, der Herrscher über dieser Region, der den, also er wurde ja eingesetzt von den Römern Und er kommt da rein mit den Soldaten, wo er nichts zu suchen hat, wo er nichts verloren hat, wo er gar nicht reinkommen durfte, und vermischt das Blut der Opfernden mit dem Opfern. Wie grausam. Also er hat sie hingerichtet an Ort und Stelle mit ihren Opfern. Das ganze Blut war da vermischt, Menschenblut und der Tiere. Und jetzt kommen sie zu Jesus und fragen, was soll das? Wie geht das? Wie kannst du das erklären? Und guck mal, welche Antwort Jesus gibt. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Meint ihr, dass diese Galiläer größere Sünder gewesen sind als alle anderen? Ist das, was ihr sucht? Sucht ihr eine Antwort? Und Jesus sagt ihnen: Hört mal zu, die Antwort liegt nicht darin, dass ihr denkt, oh, diese waren schlechter, deswegen ist ihnen das passiert. Die anderen waren halt besser. Und Jesus sagt: Nein, wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr genauso umkommen. Und dann nimmt Jesus noch ein anderes Beispiel und sagt: Der Turm, der auf 18 Leute gefallen ist, da war ein Bauunglück und der Turm ist umgekippt und hat 18 Leute begraben. Und Jesus sagt: Denkt ihr, dass diese Leute mehr böse waren als die anderen? Nein, wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr genauso umkommen. Also Jesus macht es deutlich, dass ein jeder, der stirbt, stirbt wegen seiner Schuld. Er stirbt nicht unschuldig. Wenn also Krieg da ist und unschuldige Leute sterben, so muss man als allererstes sagen, es gibt keine Unschuldige. Die, die sterben, sterben schuldig. Trotzdem ist Krieg grausam. Und ich möchte hier klar machen, dass bevor es einen Krieg gibt, guckt mal, was Gott sagt in Jeremia 7, Vers 25. Von dem Tag an, als eure Väter aus dem Land Ägypten zogen, bis zu diesem Tag habe ich euch alle meine Knechte, die Propheten, gesandt. Und zwar täglich, indem ich mich früh aufmachte und sie immer wieder sandte. Bevor es ein Gericht durch Krieg gibt, das ist nämlich, was Krieg ist. Krieg ist ein Gericht Gottes über die ganze Nation, über das ganze Volk, weil sie es verschuldet haben. Aber bevor das kommt, sendet Gott täglich Leute, sendet seine Knechte, die verkündigen und aufrufen, tut Buße. Leute, kehrt um von der Sünde. Wendet euch zu Gott und tut Gutes. Das ist die Botschaft, die da kommt, immer und immer wieder. Also, Krieg ist grausam, aber Krieg ist das Gericht Gottes über die ganze Nation. Das ist dieser Ausdruck, den wir hier im Römerbrief finden, dass Gott der Obrigkeit das Schwert gegeben hat zur Rächerin des Bösen, derer, die Böses tun. Und im einzelnen Fall, das haben wir letztes Mal betrachtet, und in einem großen Fall, also jetzt über die ganze Nation, ist ebenfalls in diesem Ausdruck mit enthalten. Also Krieg ist ein Gericht Gottes, ist eine Anordnung Gottes. Gott selber wird als Kriegsmann bezeichnet. Ist euch das mal aufgefallen? Wo Gott das Volk Israel herausgeführt hat aus dem Land Ägypten durch große Zeichen und Wunder, um den Ägyptern zu zeigen, dass er Gott ist und dass sie ihm dienen sollen und sich ihm unterordnen, hat er das ganze Kriegsvolk, also die Elite-Truppe, hat er im Meer versenkt. Im zweiten Buch Mose, Kapitel 14, heißt es: Der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber werdet stille sein. Also das ist da, wo sie vor dem Meer stehen und Mose sagt, hört mal zu, der Herr wird kämpfen, ihr sollt stille sein. Der Herr öffnet das Wasser, die Israeliten gehen durch. Und wo die Ägypter es versuchen wollen, da werden sie ertränkt. Und dann, im nächsten Kapitel, kommt es zu einem Lobpreis. Hier stehen die Leute am Ufer und sehen noch all das Mögliche, was da schwimmen kann, von dem Zeug, was die Ägypter hatten. Und sie sahen, wie die Ägypter untergegangen sind. Und da singen sie ein Loblied. Hört, wie es heißt. Der Herr ist ein Kriegsmann. Also davor hieß es, der Herr wird für euch kämpfen, ihr sollt stille sein. Der Herr ist ein Kriegsmann. Herr, also Jahwe ist sein Name. Die Streitwagen des Pharao und seine Heerscharen warf er ins Meer. Seine auserlesenen Wagenkämpfer sind im Schilfmeer versunken. Die Tiefe hat sie bedeckt. Sie sanken auf den Grund wie ein Stein. Also, nicht nur, dass Gott den Krieg, das Schwert in die Hand der Obrigkeit gibt, sondern Gott selber ist ein Kriegsmann. Im 4. Buch Mose 21, Vers 14 heißt es so: Daher heißt es im Buch der Kriege des Herrn. Habt ihr gewusst, dass es ein Buch gab, die Kriege des Herrn? Im 4. Buch Mose 21. Wir kennen das Buch nicht, es ist verloren gegangen. Aber es gab ein Buch und darauf wird zurück, also wird hingewiesen und gesagt, hier, da könnt ihr lesen, im Buch der Kriege des Herrn. Also die Kriege, die geführt waren, nicht alle, aber viele Kriege waren ganz direkt Kriege des Herrn. Und im 2. Buch Mose, Kapitel 17, wo die Israeliten unterwegs sind in der Wüste, werden sie von Amalek angegriffen. Von Vers 14, da sprach der Herr zu Mose, schreibe das zum Gedenken in ein Buch und präge es den Ohren Jesuas ein, das ist der Nachfolger Mose. Ich will das Andenken Amaleks ganz und gar austilgen unter dem Himmel. Und Mose baute Jahwe einen Altar und nannte ihn der Herr, also Jahwe ist mein Kriegsbanner, Kriegspanier, Kriegszeichen. Und er sprach, weil eine Hand zum Schwur erhoben ist, also die Hand Gottes zum Schwur erhoben ist, ist auf dem Thron Jahwes, so soll der Krieg des Herrn gegen Amalek wären von Geschlecht zu Geschlecht. Und im 5. Buch Mose wird uns erläutert, warum. Die Amalekiter im 5. Buch Mose, Kapitel 24, Vers 17 heißt es, sie griffen Israel von hinten an und haben Schwache, Frauen und Kinder umgebracht. Diejenigen, die zurückgeblieben sind, die Kranken, die nicht so schnell mitgehen konnten und haben einfach sich von hinten an das Volk dran gemacht und sich bedient. Und daraufhin sagt Gott, es soll Krieg geführt werden gegen Amalek, das ist der Krieg des Herrn, präge das Jesua ein. Damit Jesua das weiß, er soll es aufschreiben, das ist der Krieg des Herrn gegen Amalek. Also, wir sehen, Gott ist ein Kriegsmann, es sind die Kriege Gottes, die geführt wurden. Im 1. Buch Samuel wird uns das auch nochmal erwähnt über die Kriege des Herrn. Es ist Gottes Anordnung und zwar sehen wir immer aufgrund der Sünde, immer aufgrund der Rebellion gegen Gott. Wenn das Volk Gott verlassen hat, so gab es Kriege. Richter 5, Vers 8. Es erwählte sich neue Götter. Es wird über das Volk berichtet, die Situation. Sie verließen Gott, sie erwählten sich neue Götter. Als Schlussfolgerung, da war Krieg in ihren Toren. Guckt mal, wir gehen weiter. Mit der Anordnung Gottes über Kriege, über Hinrichtung. Ich weiß, es ist kein leichtes Thema und ich habe es auch meiner Frau zu Hause gesagt. Es fällt mir schwer, darüber zu reden. Das ist ein Ding, das man meiden möchte. Niemand möchte Krieg haben. Und wenn Krieg geschieht, irgendwo, so will man am besten sagen, Leute, damit hat Gott nichts zu tun. Das ist nicht die Sache Gottes. Ich möchte euch erinnern, wo die Zwillingstürme fielen. Ich weiß, ist ein Exkurs. Aber da wurde gefragt, ja, wenn es einen Gott gibt, wo war er? Ja? Also wenn es einen Gott gibt, wo war er dann? Wisst ihr, wir haben uns so gewöhnt, Gott in der Umgebung, in dem, was geschieht, nicht zu sehen, nicht zu registrieren, dass diese Frage so kommt. Wo war denn Gott? Wenn es einen gibt, wo war er? Leute, Gott tut es. Es ist Gericht. Ja. Einer wurde gefragt, ja, wie kann es denn sein mit den Zwillingstürmen? War das ein Unfall? Ist es Gott aus der Hand geglitten? Nein, sagt er. Sie waren schuldig. Und dann erwidert er, ich war einfach auch nicht da gewesen. Also wäre ich da, wäre ich genauso umgekommen. Das wäre ich nicht da gewesen. Also ich war nicht da. Ansonsten wäre ich da genauso umgekommen. Leute, diese Sachen sind Gerichte Gottes über die Menschen. Und es ist eine klare Anordnung Gottes. Gucken wir zum Bürgerkrieg. Hier ist wieder, ich nehme ein Beispiel aus dem Volk Israel. Das Volk Israel hat die großen Zeichen und Wunder Gottes gesehen. Es wurde rausgeführt. Gerade eben haben sie den Lobgesang gesungen, dass Gott ein Kriegsmann ist und dass er diese großen Taten für sie getan hat. Und jetzt hat Gott Mose berufen auf den Berg, um ihm die 10 Gebote zu geben. Und Mose bleibt nicht ein Tag weg, nicht zwei, nicht drei, sondern er bleibt 40 Tage weg. Und irgendwann mal im Laufe dieser Zeit denken sie, okay, Mose ist weggegangen. Wir haben nicht gesehen, dass er einen riesen Rucksack mitgenommen hat mit dem ganzen Proviant für 40 Tage. Der Mann ist weg, der ist fertig, der ist gestorben. Was machen wir? Und sie erwählen sich und denken, wir brauchen einen Gott, der vor uns hergeht. Wir wollen ihn sehen, wir wollen ihn antasten. Wir wollen so wie alle Leute rund um uns, alle Völker, wir wollen einen Gott haben, der präsent ist. Und sie machen sich einen. Und wo Gott mit Mose zu Ende gesprochen hat, schickt er ihn wieder runter. Mose kommt runter und dann lesen wir Folgendes, also nach dieser Situation. Da stellte sich Mose im Tor des Lagers auf und sprach, Herr zu mir, wer Jahwe angehört. Da sammelten sich zu ihm alle Söhne Levis. 2. Mose 32 ist das, Vers 27. Und er sagte zu ihnen, so spricht Jahwe, der Gott Israel, ein jeder lege sein Schwert an die Hüfte, gehe im Lager hin und her von einem Tor zum anderen und erschlage jeder seinen Bruder, seinen Freund, seinen Verwandten. Die Söhne Levis nun handelten nach dem Wort Mose und es fielen vom Volk an jenem Tag 3000 Mann. Darauf sagte Mose zu den Leviten, weiht euch heute Jahwe, denn jeder von euch ist gegen seinen Sohn und gegen seinen Bruder gewesen, um heute Segen auf euch zu bringen. Diese Stelle ist sehr wichtig, dazu werden wir später nochmal kommen. Vers 30, und es geschah am folgenden Tag, da sagte Mose zum Volk, ihr habt eine große Sünde begangen, doch jetzt will ich zum Herrn hinaufsteigen, vielleicht kann ich Sühnung für euch erwirken. Diese 3000 Leute, die fielen augenblicklich, aber es war noch nicht klar, was mit den anderen passieren wird. Die waren nicht weniger unschuldig, sie waren genauso schuldig, aber es fielen nur 3000 und Mose sagt, ich gehe zu Gott und ich werde bitten für Sühnung für den Rest. Also, es ist eine klare Anordnung Gottes. Und wisst ihr, und die Schrift geht sogar weiter und sie gibt uns Kriegsgesetze, wie Kriegsgesetze aussehen sollen, wie eine Regierung das aufstellen soll. Und zwar im 5. Buch Mose, Kapitel 20, da ist ein ganzes Kapitel fast nur diesem Thema geweiht, wie sind die Gesetze, wenn man in den Krieg zieht. Ich lese uns ein paar Verse aus 5. Buch Mose, Kapitel 20. Und wenn du gegen deine Feinde zum Krieg ausziehst und siehst Pferde und Wagen, ein Volk zahlreicher als du, dann sollst du dich nicht vor ihnen fürchten, denn Jahwe, dein Gott, der dich aus dem Lande Ägypten rausgeführt hat, ist mit dir. Und es soll geschehen, wenn ihr zum Kampf hinausrückt, dann soll der Priester herantreten zu dem Volk und reden und zu ihnen sagen, hört ihr, also Israel, ihr rückt heute zum Kampf gegen eure Feinde heran. Euer Herz verzage nicht, fürchtet euch nicht. Und ängstigt euch nicht und erschreckt nicht vor ihnen, denn Jahwe, euer Gott, geht mit euch und führt euch, um für euch mit euren Feinden zu kämpfen, um euch zu helfen. Und dann kommt eine lange Liste, für diejenigen, wenn eine Situation eintrifft, wie zum Beispiel, wenn einer gerade ein Haus gebaut hat und es noch nicht eingeweiht hat, der soll wieder zurückgehen. Wenn einer verlobt ist, noch nicht geheiratet hat, dann soll er wieder zurückgehen und so weiter. Da kommt die Liste und da heißt es auch, wenn einer feige ist, wenn einer Angst hat, dann soll er unbedingt umkehren und zurückgehen. Niemand sollte mitgehen, der Angst hat. Also, und dann heißt es, wenn du in den Krieg ziehst und wenn du in diese Stadt kommst, Vers 10, wenn du vor der Stadt stehst, um gegen sie Krieg zu führen, so sollst du ihr Frieden anbieten. Es geht nicht von vornherein um Krieg, sondern wir sehen, selbst in dieser Aufforderung, auch in den Kriegsgesetzen, geh hin und biete ihr Frieden an. Und dann gibt es auch weitere Konditionen, was dann geschehen soll. 5. Buch Mose 20, ich lese noch Vers 13. Und wenn der Herr, dein Gott, also wenn es dann doch zum Kampf kommt, wenn sie den Frieden ablehnen, und dann Vers 13 heißt es, und wenn der Herr, dein Gott, sie dir in die Hand gibt. Habt ihr das gehört? Wenn der Herr sie in deine Hand gibt. Es ist, der Herr geht mit und der Herr hat es auch befohlen. Aber es ist nicht immer so, dass Gott sie in die Hand gibt. Warum? Jetzt sagst du, das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Wenn er das gebietet und sagt, geht hin, ich werde mit euch sein. Und dann heißt es, wenn der Herr sie in eure Hand gibt. Ich möchte euch ein paar Beispiele geben. Und zwar in Jesua Kapitel 7. Der Herr hat den Auftrag gegeben, sie sollen kämpfen. Sie sollen das ganze Land einnehmen. Und da sehen wir im Kapitel 7 eine wahnsinnige Niederlage. Sie gehen hin und sie werden von den Feinden geschlagen, sie müssen abhauen und sie haben viele, die in diesem Kampf fallen. Wie geht das? Wenn wir weitergehen in das Buch der Richter, Kapitel 20, da sehen wir eine ähnliche Situation. Da kommen die Leute und fragen Gott, sollen wir gegen, in diesem Fall waren es auch Israeliten, gegen sie in den Kampf ziehen? Und Gott sagt, ja, geht. Und was passiert? Sie selbst werden geschlagen. Tausende fallen. Warum? Am nächsten Tag weinen sie, heulen und fragen Gott wieder, Herr, haben wir einen Fehler gemacht? Sollen wir wieder hingehen? Und Gott sagt, ja, geht. Und sie gehen hin und das Gleiche passiert. Noch mehr fallen. Macht das Sinn? Wisst ihr, Krieg ist Gericht. Diese Leute, die ausgegangen sind, um Krieg gegen die anderen zu führen, sie sind nicht weniger schuldig. Gott benutzt sie als Gericht, aber es kann sein, dass diese hier, dass die noch mehr schuldig sind wie die anderen, dass die mehr Dreck am Stecken haben und Gott bestraft die Nation genauso wie auch die anderen. Also, zurück zu uns in unser Land. Was sagen wir? Zu unserer Obrigkeit. Dürfen wir eine Bundeswehr haben? Darf das Land so etwas haben, für einen Krieg sich vorzubereiten? Ganz klar, von Gottes Anordnung, der ihr das Schwert in die Hand gegeben hat, ja, sie dürfen es. Richter Kapitel 3 von Vers 1. Das sind aber die Völker, die der Herr übrig bleiben ließ, um durch sie alle diejenigen Israeliten zu prüfen. Also Gott lässt noch ein Volk übrig, da wo das Volk Israel in das Land hineinzieht und das einnehmen soll, da lässt Gott ein Volk übrig. Und jetzt wird uns der Grund gesagt, warum Gott sie da übrig bleiben lässt, um durch sie alle diejenigen Israeliten zu prüfen, welche alle die Kämpfe um Kanaan nicht erlebt haben. Und jetzt kommt das Nächste. Nur um den Geschlecht der Söhne Israels davon Kenntnis zu geben und sie die Kriegsführung zu lehren. Wow! Um sie die Kriegsführung zu lehren. Deswegen hat Gott sie übrig bleiben lassen, damit die nächste Generation weiß, wie man Krieg führt. Also unser Land, unsere Obrigkeit, wenn sie eine Regierung hat, dann ist es gut. Und wenn sie eine wenn sie eine Wehrmacht hat, dann ist es gut. Dann ist es uns zum Guten. Und das ist von Gott Gesetz, dass sie das haben soll und dass sie das haben darf. Vielleicht fragst du dich jetzt, okay, dann macht es ja auch Sinn, dann dürften wir auch zur Bundeswehr gehen. Natürlich. Sie ist Gottes Dienerin. Wenn du bei Gottes Dienerin sein möchtest, dann bist du gut aufgehoben. Und wir finden auch in der Schrift, wie du dich da verhalten sollst, auch als derjenige, der die Waffe trägt. Wir gehen weiter. Es ist Gottes Anweisung. Also ich möchte das wirklich, dass wir das verstehen, dass durch die ganze Schrift hindurch es Gottes Anweisung ist. Ich werde hier nur flüchtig rübergehen, der Zeit halber. Wir haben schon gesehen in Jesua Kapitel 10, also mit der ganzen Einnahme dieses Landes, da hat Gott ihnen befohlen, dass sie dort hineingehen sollen und das Land in Besitz nehmen. Dass ein jeder, der im Lande ist, sterben sollte. Und da möchte ich auf etwas verweisen, und zwar im 5. Buch Mose, Kapitel 9, Vers 4. Da sagt Gott: Wenn sie nun der Herr, dein Gott, vor dir her ausgestoßen hat, ausrotten wird, so spricht nicht in deinem Herzen: Um meiner Gerechtigkeit willen hat der Herr mich hereingebracht, dass ich dieses Land in Besitz nehme. Da doch der Herr diese Heidenvölker wegen ihrer Gottlosigkeit vor dir her aus ihrem Besitz vertreibt. Der Krieg war da und die Landeinnahme war da aus dem Grund, weil dieses Land furchtbar böse war. Weil sie gegen all das gesündigt haben, weil sie unschuldiges Blut vergossen haben, und aus diesem Grund, sagt Gott, werden sie ausgerottet. Aber kommen nicht auf die Idee zu sagen: Ah, ich bin besser wie die. Ja? Die werden bestraft wegen ihrer Sünde. Und das sehen wir dann auch weiter. Das Gericht kommt auch über das Volk Israel. Durch die anderen Nationen, durch Babylon. Wir sehen weiter, das Gericht kommt über Babylon selber, die das Gericht ausüben. Jeremia 5 ist eine sehr gute Stelle, könnt ihr euch aufschreiben, könnt ihr nachlesen. Jeremia 5, da wird darauf Bezug genommen. Habakuk 1, hervorragend, da ist der Mann, der Prophet, der guckt und sieht das Ganze, die Sünde und die Ungerechtigkeit, die im Land geschieht. Und er schreit zu Gott und sagt: Herr, wann wirst du endlich richten? Wann wird deine Gerechtigkeit eintreten in das Land? Wie lange wird der Unschuldige gemordet und getötet? Und dann zeigt ihm Gott das Gericht und sagt: Es wird kommen. Und es wird so kommen, dass eine große Furcht da sein wird. Und wo dieser Prophet das Gericht Gottes sieht, dass da kommen wird, sagt er: Oh Herr, ich bitte dich, please not, also bitte nicht. Ja, dann hat er es verstanden, wie es ist. Also, es ist Gottes Anordnung als Gericht. Wir kommen dazu, dass du sagst: Okay, ich habe noch ein Argument. Das Neue Testament ist ja doch etwas anders. Das ist ja nicht so wie das Alte. Das hatten wir schon letztes Mal erwähnt und das möchte ich nochmal in Erinnerung rufen, weil das so tief verankert ist, weil man das trennt. Gucken wir mal ins Neue Testament, was uns Gott da sagt. Bevor Jesus auftritt und verkündigt, hat Gott einen Mann berufen, der vor Jesus hergehen soll und den Weg vorbereiten. Dieser Mann trat auf und hat Buße verkündigt. Er hat im ganzen Land ausgerufen: Leute, bereitet euch vor für den Messias, tut Buße. Und er legt es aus und sagt, Buße ist, wenn man die Früchte sieht. Also Buße ist Umdenken. Und ihr sollt so umdenken, dass ihr rechtschaffene Frucht der Buße bringt. Dass man an den Früchten wirklich erkennen kann: Okay, die Wurzeln sind gut, man hat Buße getan, man hat auf einmal angefangen, anders zu denken. Also dieser Mann, er verkündigt Umkehr und ein richtiges Verhalten, ein gottwohlgefälliges Verhalten, Früchte der Buße. Und jetzt kommen allerlei Leute zu ihm. Er steht da und predigt, und unter dieser Menge von Leuten sind auch Kriegsleute, sind diejenigen, die wir heute sagen, die bei der Bundeswehr sind. Und sie kommen hin und erkennen das und sagen, was sollen wir tun? Und als einer, der das ablehnt, dass Gott das Schwert der Obrigkeit gegeben hat, um damit sie das benutzt, wenn einer dagegen ist und das nicht einsieht, der würde sagen, ja klar, Johannes hat ihn gesagt, was, ihr seid bei der Bundeswehr, sofort raus da, sucht euch einen anderen Job. Lasst uns mal lesen, was Johannes ihnen sagt. Lukas Kapitel 3, Vers 14. Es fragten ihn aber auch Kriegsleute und sprachen, und was sollen wir tun? Und er sprach zu ihnen, misshandelt niemand. Erhebt keine falschen Anklage und seid zufrieden mit eurem Sold. Dreierlei Dinge. Misshandelt niemanden ist ein Ausdruck dafür, dass andere Übersetzungen das so wiedergeben. Ich lese von einer englischen, do not take money from someone by force. Also es geht darum, nicht jemanden zu misshandeln, weil man an sein Hab und Gut dran möchte. Also misshandelt niemanden, weil ihr an seinen Besitz dran wollt. Erhebt keine falsche Anklage und seid zufrieden mit eurem Sold. Seid zufrieden mit eurem Sold. Das ist die Antwort dieses Mannes, der den Weg vorbereitet für Jesus. Wir haben in der Apostelgeschichte 10 ebenfalls ein sehr ähnliches Beispiel. Da ist ein Mann, der ein Hauptmann ist. Der ist nicht nur ein Soldat, sondern er ist ein Offizier, würde man heute sagen, und hat Leute unter sich. Und er sucht Gott und Gott rettet ihn. Und wo Gott ihn gerettet hat, da finden wir nichts davon, dass Petrus ihm sagt, okay, aber jetzt seh zu, dass du dir sofort die Armee verlässt und irgendwo ins Amt gehst. Okay, kommen wir zu Jesus selber. Was hat Jesus selber dazu gesagt? Lukas Kapitel 14. Wieder scharen sich die Mengen um Christus und er verkündigt. Vers 25. Es zog aber eine große Volksmenge mit ihm und er wandte sich um zu ihnen, zu dieser Menge, die ihm nachfolgt, und sagt ihnen über das, dass sie die Nachfolge überschlagen sollen. Dass sie richtig überlegen sollen. Sie sind einfach nur Nachläufer. Sie folgen ihm in der Menge, weil sie die Wunder und die Zeichen gesehen haben. Und er dreht sich zu der Menge um und sagt, habt ihr die Kosten überschlagen? Nachfolge hat Kosten. Und dann gibt er ein Beispiel, gerade in Verbindung mit der Nachfolge, um die wahre Nachfolge zu erklären, bringt er ein Beispiel in Vers 31. Oder welcher König, der ausziehen will, um mit einem anderen König Krieg zu führen, setzt sich nicht zuvor hin und berät, ob er imstande ist, mit 10.000 dem zu begegnen, der mit 20.000 gegen ihn anrückt. Er nimmt diese strategische Überlegung im Krieg als ein Beispiel für die Nachfolge und sagt, er würde das niemals nehmen, wenn es nicht gerechtfertigt wäre. Guckt mal, wo er angeklagt wird bei Pilatus. Da steht Jesus da als ein Verbrecher vor Pilatus und Pilatus stellt ihm viele Fragen. Bist du ein König? Und in Johannes 18, Vers 36 sagt ihm Jesus, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Hört, wäre mein Reich von dieser Welt, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein Reich nicht von dieser Welt. Wäre sein Reich von dieser Welt, würden seine Diener kämpfen und nicht zulassen, dass er ausgeliefert wäre. Also, im Neuen Und auch im Alten Testament sehen wir eine klare Botschaft, die sich durchzieht. Krieg ist Gericht Gottes über die ganze Nation. Und Gott hat der Obrigkeit das Schwert in die Hand gegeben, damit sie das benutzt, damit sie das gebraucht in einer richtigen Art und Weise. Wenn wir Kriege sehen, dann ist es nicht, dass Gott etwas aus der Hand geglitten ist, dass wir sagen, oh weia, oh Schreck, ist Gott noch wirklich da? Ja, wo war Gott, als die Zwillingstürme fielen? Wo war Gott, wo Hitler regiert hat? Wo war er? Leute, es ist eine warnende Botschaft für uns als Nation, als Volk. Immer wieder wird uns das klargemacht. Geh durch die ganze Geschichte. Wenn eine Nation sich von Gott entfernt, wir haben viele Beispiele von Israel gelesen. Ich habe die anderen Beispiele ausgelassen, der Zeit wegen. Genauso auch, Gott hat sich auch zu den anderen Nationen gewandt und hat auch sie genauso gerichtet. Dieser Text, dass Gott der Obrigkeit das Schwert in die Hand gegeben hat, ist ein warnender Text für uns, damit wir gottesfürchtig leben, dass wir für unser Land beten, dass wir für die Leute rund um uns beten. Denn wenn eine ganze Nation von Gott weggeht, richtet Gott eine ganze Nation, richtet Gott ein ganzes Volk. Und da sterben auch Frauen, Kinder, Säuglinge, alt und jung. Jede Nation, die sich von Gott entfernt, wird gerichtet werden. Also, es ist auf keinen Fall Gott einfach aus den Rudern gelaufen. Ich möchte nur eine Stelle lesen von den vielen, die da sind, wo uns Gott ja Hilfe in diesem schenkt, dass wir wissen, dass es in seiner Hand liegt. Jesaja 46. Ich verkündige von Anfang an das Ende und von der Vorzeit her, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen. Ich berufe von Osten her einen Adler und aus fernen Ländern den Mann meines Ratschlusses. Ja, ich habe es gesagt, ich führe es herbei, ich habe es geplant und ich vollbringe es auch. Hört mir zu, die ihr ein stolzes Herz habt und ferne von der Gerechtigkeit seid. Das ist Gottes Botschaft. Gott ist es nicht aus der Hand geglitten. Es ist ein Gericht. Und nun die Frage, was ist mit der Obrigkeit, die sich nicht an die Gesetze Gottes hält? Als allererstes das, was wir jetzt betrachtet haben, es kommt Gericht über sie. Als Ganzes. Es ist vielleicht Krieg, vielleicht eine andere Not, vielleicht ist es einfach nur Pest im Land oder sonst was. Was ist, wenn die Obrigkeit sich nicht daran hält, gerechte Gerichte im Land einfach zu haben? Das, was wir letztes Mal betrachtet haben, wenn die Obrigkeit nicht darauf achtet, ein gerechtes Urteil zu sprechen, denjenigen, der mordet, auch zur Rechenschaft zu ziehen. Was geschieht dann? Guckt mal in 5. Mose Kapitel 17. Ist auch eine Stelle, die wir letztes Mal gelesen haben, da möchte ich anknüpfen. Kapitel 17, Vers 12. Der Mann aber, der so vermessen wäre, dass er dem Priester, der dort steht, um Jahwe deinem Gott zu dienen, oder dem Richter nicht gehorcht. Jener Mann soll sterben, so sollst du das Böse aus Israel ausrotten, und das ganze Volk soll es hören und sich fürchten und nicht mehr vermessen sein. Hier ist eine Situation, wo wir sehen, dass nicht der Richter oder nicht die Obrigkeit direkt das nicht ausführen, sondern derjenige, der bestraft wird, dem man das Urteil verhängt, das nicht erfüllt. Und wenn er ungehorsam ist, was soll mit ihm gemacht werden? Er soll hingerichtet werden. Ist es nicht ein bisschen brutal? Ist das gerecht? Warum soll einer hingerichtet werden, der einfach der Obrigkeit nicht gehorcht Und ich komme gleich zu dem Punkt, wo ich angefangen habe, falls ihr mich verloren habt. Also, warum ist das Urteil so streng, wenn einer der Obrigkeit nicht gehorcht, also hier dem hohen Priester oder dem König, den er eingesetzt hat? Warum soll er hingerichtet werden? Warum ist es ein Todesurteil? Das ist ja gar nichts, wenn man denen da oben ungehorsam ist oder das Urteil nicht halten will. Ich möchte jetzt darauf aufzeigen, guckt mal, welche Position diese Obrigkeit vor Gott hat, wie Gott mit ihnen umgeht, gerade wenn sie ungehorsam sind, wenn sie keine gerechte Gerichte, keine gerechte Urteile verhängen, was Gott mit ihnen macht. Und aus diesem Grund sehen wir auch, warum das Urteil so streng ist mit denen, die ihnen nicht gehorchen, weil Gott mit ihnen so streng umgeht und ihnen diese Position gegeben hat, damit sie den Frieden im Land wahren. Könnt ihr euch erinnern an in der Geschichte von 1. Samuel, da haben wir einen Mann namens Eli. Er ist in dieser Position der Obrigkeit. Er ist als Hohepriester von Gott eingesetzt worden. Und dieser Mann duldet Sünde in seiner eigenen Familie. Es sind seine Söhne, die Hurerei treiben, die da im Tempel verschiedenen Unfug treiben, und Gott warnt ihn immer wieder und sagt, du bist auf dieser Position. Gott hat dich da hineingestellt. Du sollst deine Kinder zurechtweisen, du sollst sie strafen, du sollst sie züchtigen. Und dieser Mann macht es nicht. Und wisst ihr was? Gott verhängt so ein Gericht über ihn, über diese ganze Instanz dieser Obrigkeit, also über seine Familie, über seine Kinder, für Generationen, dass Gott sagt, von dieser Generation wird kein einziger alt werden. Und das können wir nachlesen im ersten Buch Samuel, Kapitel 3 fängt das an, und dann im 22. Kapitel sehen wir, wo Saul die ganzen Priester ausrottet. Wisst ihr, was das für Söhne waren? Wessen Enkel das waren? Das waren Elis Enkel und Urenkel, die da ausgerottet wurden. Hier erfüllte sich buchstäblich das Gericht Gottes. Gott meint es ernst mit denen, die er eingesetzt hat, mit der Obrigkeit. Aus diesem Grund meint er das auch ernst, wenn die Obrigkeit ein Gesetz verhängt, dass man sich unterordnen soll und untertan soll. Also, wenn die Obrigkeit schief läuft, wenn die Obrigkeit keine gerechte Gerichte ausübt, hier haben wir ein Beispiel gesehen bei Eli. Das ist, was Gott mit ihnen macht. Ganz persönlich und direkt. Also, ich fasse es zusammen. Ich lese den Text nochmal. Warum sollen wir uns der Obrigkeit unterordnen? Sie ist Gottes Dienerin, zu deinem, zu unserem Besten. Tust du das Böse, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Warum? Sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zum Zorngericht, an dem der Böses tut. Also für einen jeden Einzelnen, wenn ein Einzelner sündigt und Verbrechen begeht, trägt sie das Schwert nicht umsonst. Und auch genauso für eine Nation, wenn Krieg ausbricht, wenn Obrigkeit, wenn sie entscheiden, okay, wir müssen hier ins Gericht gehen, wir müssen gegen dieses Verbrechen ankämpfen, so trägt sie das Schwert nicht umsonst. Und es kann sein, dass es ein Gericht ist für beide Seiten, nicht nur für die andere Seite, den die Obrigkeit bestrafen will, sondern auch für uns in diesem Fall. Also wenn wir diejenigen sind, die in den Krieg ziehen. Für einen jeden persönlich, wenn du sagst, nein, ich werde niemals in den Krieg ziehen, so möchte ich dir einfach sagen, dass du da betest, dass Gott dir Weisheit gibt in dieser Entscheidung so zu stehen, dich so zu entscheiden, wie immer du dich entscheidest. Du darfst aber wissen, der Text sagt klar, wer sich der Obrigkeit nicht unterordnet, wird das Gericht tragen. Schweres Kapitel. Ich möchte aber ganz klar hier sagen, dass die Schrift uns nicht im Unklaren lässt, ob die Obrigkeit Krieg führen darf, ob die Obrigkeit Waffen tragen darf und so weiter, sondern sie macht uns deutlich, Gott hat sie eingesetzt zu ihrem ganz bestimmten Zweck und wir tun gut daran, uns ihnen zu unterordnen.